Werkstück unserer Alltagswerkstatt ist heute die Frage, kann man sich gegen Stress immunisieren? Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Es begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler zur Alltagswerkstatt mit dem Psychotherapeuten und Bestsellerautoren Dr. Jakob Derwolowski. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörer, aber Stress ist doch heute überall gegenwärtig. Sogar da, wo man ihn überhaupt nicht vermutet. Also nicht nur auf der Arbeit, im Büro, sondern auch zu Hause, ja sogar in der Freizeit. Er scheint sich einzuschleichen in unser Leben, dieser Stress. Ob man nun Schüler ist, Teenager, Lehrer, Eltern, Berufstätige oder Lehrer. Die meisten Menschen setzen die Anforderungen des heutigen, ich nenne es mal des modernen Lebens unter Druck. Und wir kennen eine Folge, die ist nämlich auch in allermanns Munde, nämlich Burnout. Und diese Folge, die wird immer öfter bekannt und ist auch in allermanns Munde, ein Burnout-Syndrom zu haben. Die Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankung, ja ausgelöst durch diesen chronischen Zeitdruck und Stress, sind seit 1999 um fast 80% gestiegen. Und ich frage mich, ob das nicht wirklich alarmierend ist. Die gute Nachricht nun ist aber, dass Stress in den Griff zu bekommen ist. Und wie? Darüber sprechen wir jetzt in der Alltagswerkstatt, wenn wir nachfragen, kann man sich gegen Stress immunisieren? Das ist heute die Kernfrage, über die wir zusammen auch mit Ihnen, liebe Zuhörer, nachdenken möchten und zusammen mit unserem Leiter der Alltagswerkstatt, Dr. Jakob Derwolowski. Er ist Arzt und Psychotherapeut. Und Grundlage seiner Arbeit, das ist die Psychopädie. Und die Psychopädie und Gedanken aus dieser Methode werden auch heute mit einfließen wieder in die Alltagswerkstatt. Und eine Methode, die zur Psychopädie gehört, nämlich das Trophotraining, eine Blitzentspannungsmethode. Was heißt nun Psychopädie? Das Wort Psyche ist griechisch, heißt Seele. Pädie, könnte man sagen, heißt Schulung, ja, Erziehung, hat was mit Bildung zu tun. Herzensbildung ist so ein Stichwort der Psychopädie. Und die Psychopädie, so könnte man sagen, beschäftigt sich in erster Linie ja mit den Zusammenhängen und Gestaltungsmöglichkeiten von akuten Lebens-, Arbeits-, Partnerschafts- und Kommunikationssituationen. Und bezogen auf unser heutiges Thema Stress, fragt die Psychopädie, wie gehe ich in Belastungs- und Stresssituationen mit mir selber um und bin ich liebevoll und geduldig mit mir oder ärgere und beschimpfe ich mich sogar laut? Und niedergeschrieben ist das alles in einem Grundlagenbuch der Psychopädie mit dem wunderbaren Titel »Liebenswert bist du immer, so schütze ich ihre seelische Gesundheit«. Unser heutiger Gast ist Autor, zusammen mit seinem Vater Autor dieses Buches. Ich begrüße jetzt nun ganz herzlich Herr Dr. Derwolowski. Schön, dass Sie auch heute wieder hier in der Alltagswerkstatt bei uns zu Gast sind.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler. Ich freue mich auch.
Ja, das Gefühl, Stress zu haben, gehört heutzutage zum guten Ton, so könnte man meinen. Es kommt einem schnell über die Lippen. Ich habe Stress, ich bin im Stress. Und das, obwohl das Wort Stress vor 100 Jahren war das ja noch völlig unbekannt. Ja. Der österreich-kanadische Mediziner und Pionier der Stressforschung, Hans Selay, hat den Begriff in den 1930er Jahren geprägt. Was versteht man nun unter Stress?
Das ist jetzt so eine sehr komplexe Frage, die Sie stellen. Ich würde meinen, dass wir das vielleicht gleich von Anfang an etwas mehr noch aufspalten. Und ich möchte auch gleich die Antwort vorweggeben über die auf die Frage, kann man sich gegen Stress immunisieren, damit hier vielleicht schon mal die Hörer auch wissen, wo wir hinkommen werden. Die Antwort lautet nämlich, man kann das. Man kann sich gegen Stress immunisieren. Was heißt immunisieren? Man kann sich unempfindlich machen gegen das, was wir als Stress empfinden. Man kann sich sozusagen rechtzeitig impfen. Und wie das geht und worum es dabei geht, das ist sozusagen ein Thema unserer Sendung. Und Ihre Frage ist, und da fängt es ja dann mit an, ist, Was wird eigentlich unter Stress verstanden? Was ist überhaupt das, wovon wir sprechen? Und da hatten Sie schon einen sehr netten Punkt gesagt, den ich gleich vorweg auch aufgreifen will. Wir sagen immer, ich bin so gestresst und so weiter. Naja, gestresst zu sein heißt ja, dass an einen Menschen sehr viele Anforderungen gestellt werden. Und das, was ich erlebe, zumindest in den Bereichen, in denen ich arbeite, unter anderem im Wirtschaftsbereich, ist, dass man selbstverständlich gestresst zu sein hat, Stress hat, aber dass man natürlich selbstverständlich überhaupt nicht gestresst wirkt und der Stress einem eigentlich nichts ausmacht. Und dass beides zusammen führt wieder zu einem erneuten Stress. Also die Frage, was wird unter Stress verstanden? Da gibt es verschiedene Definitionen. Eine Definition der Europäischen Kommission war Gifthauch des Todes oder Würze des Lebens. Oder es gibt eine Definition, es gibt viele Definitionen, die im Prinzip immer alle das Gleiche sagen. Erstens mal, als Voraussetzung für Stress, Stress ist etwas Inneres, es ist ein Inneres, wenn Sie so wollen, Geschehen. Das heißt, Stress ist, wie Manfred Spitzer, der Neurobiologe, gesagt hat, ist das, was man dafür hält. Das heißt also, es gibt gar nicht die Frage, gibt es absoluten Stress, sondern Stress ist immer das, was wir mit den Geschehnissen im Außen, im Innern machen. Und das hatten Sie ja schon darauf hingewiesen. Die Psychopädie befasst sich eben gerade mit den Fragen, wie geht der Mensch mit sich, mit dem Nächsten und mit Gott und der Welt um und was kann er da anders machen. Insofern passt das ganz gut zusammen.
Also wäre die Frage, wenn jetzt eine Antwort auf meine Frage, was wir, der Otto-Normalverbraucher, unter Stress versteht, das heißt also, weil viele Leute denken, ich habe viel zu tun, dann habe ich Stress. Aber das macht ja noch lange keinen Stress, oder?
Das ist völlig richtig. Also viele Leute haben viel zu tun und freuen sich sogar darüber.
Genau, also wir verstehen auch oftmals unter Stress, dass man denkt, man hat einfach viel zu tun, aber das ist oftmals gar kein Stress, weil der Mensch freut sich, wie Sie schon gesagt haben.
Es ist eben der haarfeine Unterschied und Psycho ist eben sehr präzise. Es ist eben viel zu tun und zu viel zu tun zu haben. Das zu viel zu tun zu haben heißt, ich erlebe, dass mehr von mir gefordert wird, als ich leisten kann. Und dass das so ist und dass das gefordert wird, ist an sich ja nur noch mal gar nicht so sehr das Problem. Sondern das Problem ist eben einfach, dass ich nicht rechtzeitig Nein sage, mich nicht rechtzeitig abgrenze, dass aus dem viel, was ja im Grunde genommen auch eine Ehre ist, dass man mir viel zutraut und so weiter, ein zu viel wird. Mhm. Und das wiederum ist dann das, was uns im Grunde genommen die Stressfolgen spüren lässt, nämlich dass wir dann in verschiedenen Bereichen versagen.
Und jetzt so die Frage, was ist Stress aus der Sicht eines Mediziners oder Psychotherapeuten?
Naja, das ist unterschiedlich. Der Mediziner guckt eigentlich im Wesentlichen nach den körperlichen Stressgegebenheiten und Folgen, also nach dem, wie der Organismus seine Systeme auf akute Bedrohung hin so steuert, dass jetzt nur die Bereiche aktiv sind, die man braucht zur Abwehr dieses Ganzen. Und dafür stellt er dann auch entsprechende Energiereserven zur Verfügung. Zum Beispiel, er mobilisiert den Zucker, dass er genügend Zucker im Blut ist, dass er also auch Energie aufgegriffen werden kann. Psychologischen Sinne ist es im Prinzip ähnlich. Es ist die Frage, dass man eben irgendwo guckt, ich werde jetzt ganz wach, ich werde achtsam, ich muss alles mitbekommen, ich muss überall und ich muss und ja, damit ich ja nichts übersehe in der Bewältigung dessen, was mich da angreift und was mich bedroht. Und in diesem Sinne fange ich vielleicht am besten an mit dem, was ich unter Stress verstehe, beziehungsweise die Definition, die ich erarbeitet habe und die ich auch in meinem Buch zum Trophotraining dann nochmal erläutert habe, nämlich: Stress ist die Reaktion eines Organismus auf eine als von außen kommend erlebte Bedrohung. Komma, es geht noch weiter, weil bis dahin ist es noch kein. Nochmal, ich wiederhole. Stress ist die Reaktionsweise eines Organismus auf eine als von außen kommend erlebte Bedrohung, ist Teil 1. Das war früher so, wenn der Säbelzahntiger auf einen zustürmte, dann musste man alle Energiereserven, alles mobil machen und alles darauf konzentrieren, diese Situation zu überleben. Ja? Nun haben Sie schon gehört, in der Definition ist der Satz, ist das Wort erlebt drin. Ja? Das heißt, es macht das Ganze noch komplizierter, beziehungsweise bezieht sich auf uns. Denn es geht gar nicht darum, ob das, was ich erlebe, Wirklichkeit ist oder nur in meiner Vorstellung passiert. Zur Verdeutlichung, ein Polizist hält mich an beim Autofahren. Dann gibt es sehr viele Menschen, die sofort darüber nachdenken, was sie falsch gemacht haben könnten und so weiter. Und sie ängstigen sich damit, sie fühlen sich dadurch bedroht. Jetzt fragen wir, was macht der Polizist? Nun, er bittet sie, das Fenster zu öffnen und gibt ihnen die Tasche, die sie auf dem, oder ihr Portemonnaie, das sie auf dem Autodach haben liegen gelassen, als sie losgefahren sind, und er hat es ihnen nachgebracht und möchte ihnen nur das geben. Das heißt, es ist gar keine Bedrohung. Dennoch reagiert ihr Körper und ihr Organismus als mit Mobilmachung, weil er befürchtet, bedroht zu sein. Nun, wenn eine solche Bedrohung auf mich zukommt, egal ob sie real ist oder nicht, für mich, wenn ich sie erlebe, ist sie real, dann ist es auch noch nicht etwas, was Stress macht, sondern wenn ich jetzt weiß, wie ich damit umgehe, dann macht das mir gar kein Problem. Ich kenne also zum Beispiel jemand, der war selber mal Polizist, und wenn den ein Polizist anhält, dann freut er sich immer, weil er mal zeigen kann, wie gut er eigentlich mit Polizisten umgehen kann, und den schreckt das überhaupt nicht, sondern er sagt, oh, das ist immer spannend. Ja? Für mich persönlich ein bisschen schwierig, mir gelingt das nicht so ganz, aber er hat etwas in der Hand, um das zu bewältigen. Das heißt, solange wir in der herausfordernden in dieser Stressorsituation, Möglichkeiten haben, damit umzugehen, das zu bewältigen, erleben wir es als eine Herausforderung, die wir meistern können oder auch nicht meistern können. Auch dafür brauchen wir natürlich die Mobilmachung unserer Systeme und unserer Energiereserven, aber das ist eigentlich eine befriedigende Angelegenheit, weil wir die Energie auch dann in Handlung und Tätigkeit umsetzen, um damit fertig zu werden. Okay?
Sie waren dabei zu erklären, aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Psychopäden,
richtig,
was Stress bedeutet. Wir
und jetzt,
waren erst beim ersten Teil.
Genau, und jetzt kommt der zweite Teil. Wenn ich auf diese Bedrohung von innen heraus keine Antwort weiß. Das heißt also, da kommt etwas auf mich zu, eine Bedrohung, und ich weiß nicht erstens, wie sie genau ist, so zum Beispiel. Und ich weiß auch nicht, wie ich darauf reagieren kann, um erfolgreich die Situation zu meistern. Das heißt, ich bin sozusagen sprachlos. Dann passiert das, was wir als Stresserlebnis bezeichnen. Und das erleben wir dann. Und sobald wir wieder Lösungswege gefunden haben, geht es uns wieder besser.
Mhm.
Ein Beispiel dafür ist, hatte ich ja schon genannt, mit dem Polizisten, aber es gibt natürlich auch ganz andere Beispiele, und das wird für unsere Hörer vielleicht auch überraschend sein. So ist es zum Beispiel, dass alle Überraschungen als Stressoren erlebt werden.
Mhm.
Alles, was auf mich überraschend zukommt, stresst oder löst in mir Stressreaktionen aus. Warum? Nun, das ist deswegen so, weil hier etwas auf mich zukommt, auf das ich nicht vorbereitet bin, denn sonst wäre es keine Überraschung. Und weil ich nicht vorbereitet bin, habe ich von innen halt nichts entgegenzusetzen. Das heißt, die Forderung von außen ist übermächtig, und von innen heraus habe ich gar keine Möglichkeit, dagegen zu reagieren, was zu unternehmen. Jedenfalls fällt mir nichts ein. Und dann tritt Schweiß auf die Stirn, die Gesichtszüge entgleisen, bis mir dann irgendwann etwas einfällt. So etwas kann man zum Beispiel sehr gut sehen, wenn bei entsprechenden Festivitäten einem Geschenke gebracht werden, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Dann geschieht im ersten Moment so etwas wie Fassungslosigkeit. Ich bezeichne das als eine Form von Gesichtsverlust. Hier ist der andere bloßgestellt, bis er sich gefasst hat und dann vielleicht darüber freut. Das heißt also, wer seine Umgebung nicht stressen möchte, hier an diesem Beispiel, der Sorge dafür, dass er nicht zu viel und nicht zu große Überraschungen bereitet.
Oder Überraschungen, die vielleicht schon, wo man erahnt, dass es...
Das sind ja dann keine mehr in dem Sinne. Mhm. Ja, weil da kann man schon mit umgehen.
So, jetzt um auf unsere Frage, auf unser Werkstück der Alltagswerkstatt zu kommen, kann man sich gegen Stress immunisieren? Im Laufe des Lebens finden wir ja immer mehr Antworten, haben wir Antworten und Reaktionsmuster auch erlernt. Und man kann also sagen, man kann sich gegen Stress immunisieren. Man ist nicht immer, wie bei Viren auch, nicht gegen jeden Stress oder jede Anspannung gefeit, aber grundsätzlich kann man sich immunisieren und die klare Antwort ist ja. Es gibt Wege, erst gar nicht in eine Stressfalle hineinzukommen.
Ja, kann man so ganz klar beantworten.
Vielleicht jetzt, was sind denn so aus Ihrer Erfahrung, aus der Psychotherapie, auch aus Ihrer Praxisarbeit, was sind denn da so typische Stressfallen, wo es mir einfach gut tut, das zu wissen, wenn ich mich immunisieren möchte gegen Stress?
Die gibt es eben nicht. Denn Stress ist etwas Individuelles. Das heißt, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch reagiert auf das Leben in anderer Weise. Und jeder Mensch hat andere Erfahrungen in seinem Leben gesammelt. Das heißt, er wird also auch die Dinge sehr, sehr unterschiedlich erleben. Das heißt, was der eine als Stress erlebt, findet der andere langweilig. Zum Beispiel, ja?
Kommen wir mal auf eine Berufssituation, die Arbeitswelt. Wir müssen multitasking-mäßig unterwegs sein, am besten am Wochenende immer unsere E-Mails checken, immer mit Geschäftspartnern auch im Ausland, in Asien in Kontakt stehen, Fragen beantworten. Und so manch einem macht es schon Stress, wenn er sich den Erwartungen der Alltagswelt zum Beispiel nicht entziehen kann, Herr Dr. Derbolowski. Und das ist ja so ein Stress der modernen Welt.
Naja, da sind so ein paar Glaubenssätze drin oder ein paar Feststellungen drin, dem, was Sie sagen, die der Realität gar nicht entsprechen. Das heißt, Sie haben nämlich gesagt, wir müssen.
Genau.
Und tatsächlich müssen wir ja überhaupt nicht. Denn es passiert zwar irgendetwas, wenn wir das nicht tun, aber von müssen kann gar keine Rede sein. Also Menschen, die kein Internet haben und die keine E-Mail schreiben, die kein Handy haben, sterben deswegen nicht. Okay, sie leben weiter. Das heißt, wir müssen es nicht, sondern wir haben die freie Wahl. Das ist ein Vorrecht des Menschen. Wir können entscheiden, ob wir das mitmachen oder nicht. Okay, einfach mal um diesen Punkt mal zu klären, weil die meisten Menschen mal sagen, ich habe ja gar keine Wahl. Das ist sozusagen alternativlos. Das ist natürlich ein Blödsinn. Es ist immer gibt es eine Alternative.
Aber gut, da ist sicherlich auch die Angst vor Kritik des Arbeitgebers da, der die Erwartungen hat, Erwartungen nicht zu erfüllen, weil andere Kollegen machen das auch. Wir messen uns und wir denken ja auch, das ist heutzutage so, es wird gefordert und auch verlangt.
Naja, natürlich, das ist ja auch verständlich, dass das gefordert wird. Selbst Gott fordert von uns ständig, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir an unsere Grenzen kommen und nur dann entwickeln wir uns weiter. Also von der Seite her ist es eigentlich völlig gesund und normal, dass das Leben an uns hohe Anforderungen stellt. Das Problem ist nur, wie bringen wir das in die Balance? Das heißt, wie bringen wir uns und unsere Person in eine Balance, in ein Gleichgewicht zu diesen Forderungen? Die Forderungen an sich sind nicht schlecht, da kann man gar nichts sagen, nur wie wir darauf reagieren. Und Sie hatten auch noch einen anderen Punkt gesagt zu Anfang, dass wir heute alle unter chronischem Zeitdruck stehen. Das kann man natürlich sagen, nur das hat mit Stress nicht viel zu tun. Denn unter chronischem Zeitdruck stehen wir Menschen alle, da wir sterblich sind. Ja, wir wissen alle, unsere Lebenszeit ist begrenzt und diese Zeit sollen wir nutzen, zum Beispiel um mit unseren Talenten zu wuchern. Und dafür ist natürlich unsere Zeit sehr begrenzt. Das heißt, chronischer Zeitdruck oder das Erleben, dass Zeit irgendwo drückt, ist eigentlich etwas, was ganz normal zum Leben gehört. Und wo man sagen muss, ja, das ist klar. Man hat halt nur 24 Stunden.
Und was sicherlich die Menschen vor etlichen 100 Jahren, die Bauern waren und ja gewisserweise abhängig war von den Jahreszeiten, dass die Ernte dann eingefahren werden muss und was auch immer Handgriffe, das Geerntete muss konserviert werden. Sie standen ja früher, sagen wir auch, ständig unter einem gewissen Zeitdruck.
Na klar, ich habe selbst in der Landwirtschaft gearbeitet, wenn dann da plötzlich mal das Gewitter aufzieht oder Regen angesagt ist und das Korn muss noch rein und so. da ist was los, nicht? Unter Zeitdruck. Nun sprachen Sie von Erwartungen, die Menschen meinen, dass andere an sie haben. Nun ist das Erstaunliche, wenn man Menschen fragt, was erwartest du? Also man schreibt auf, was man glaubt, dass ein anderer, zum Beispiel der Partner, von einem erwartet. Als erstes. Und dann fragt man ihn oder lässt ihn aufschreiben oder sie, was sie tatsächlich erwartet. Dann ist es sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich das überhaupt ist. Und tatsächlich sind die Erwartungen von Menschen an andere in der Regel geringer als an sich selbst. Okay, das heißt also, ich glaube, die erwarten viel mehr von mir und bin überzeugt, dass das stimmt. Und wenn ich die Leute dann befrage, dann stelle ich fest, die denken gar nicht so. Die sagen dann zum Beispiel, ja, man kann es ja mal probieren. Weil für einen Chef oder einen Vorgesetzten ist es natürlich angenehm, wenn die Mitarbeiter mehr leisten. Ja? Natürlich nicht, wenn er Fürsorgepflicht hat und wenn er der Meinung ist, die überfordern sich damit, ohne dass sie es selber merken. Aber eigentlich müsste man ja sagen, als erwachsener Mensch muss man schon merken, wann Forderungen zu viel sind. Ja? Das heißt, wir haben hier gerade im Berufsleben mit dem Druck und dem Erwartungen und so weiter die Frage, dass hier eine Realitätsklärung ist. Also soweit ich weiß, wurde bei VW zum Beispiel so gemacht, dass außerhalb der Dienstzeit, also am Wochenende oder so, der Internetserver abgestellt wird, sodass man keine Mails bekommen kann oder so etwas. Und tatsächlich ist die Firma deswegen nicht in Konkurs gegangen. Das heißt, es ist in Wirklichkeit gar nichts Schlimmes passiert. Mhm. Ja? Die Erwartung ist aber von allen, wenn wir das nicht machen, dann sind wir sofort raus.
Es gehört zum guten Ton der Firma, dass wir auch für Auslandskunden und
für alles immer erreichbar sind. Ja? Ja. Das ist ja, als Arzt erleben Sie das ja auch. Der Patient sagt ja immer, wenn ich mal in Urlaub gegangen bin, dann kamen Sie danach und haben gesagt, immer wenn ich Sie brauche, sind Sie im Urlaub. Mhm. Naja, einmal im Jahr hat er mich gebraucht, nur zufällig gerade an dem Tag. Wenn ich aber nicht in Urlaub gehe und es geht mir nicht besonders gut als Arzt, dann kommt der Patient und sagt, ja, wieso geht es Ihnen nicht gut? Ich möchte einen Arzt haben, dem es gut geht, der in der Kraft steht, weil sonst kann er mir nicht gescheit helfen. Mhm. Ja, das heißt also, hier sind ziemliche Diskrepanzen.
Der mir nicht nur sagt, wie ich für mich sorgen soll, sondern der auch für sich selber sorgen kann.
Der vor allen Dingen für sich selber sorgt, erstmal, ne? Zuerst.
Da kommen wir doch gleich zu unserer Kernfrage. Wie kann ich denn nun gut für mich sorgen? Kann man sich gegen Stress immunisieren? Klare Antwort, ja, aber wie?
Naja, da ist wieder die Frage, die wir zuerst gestellt haben. Was ist denn eigentlich Stress? Und da haben wir unter anderem zum Beispiel festgestellt, dass Stress eine Dysbalance ist zwischen dem, wie ich außen erlebe und meinem Innern, das relativ dürftig ist dem gegenüber. Also ist eine Form der vorbeugenden Maßnahmen, dafür zu sorgen, dass man lernt, sich als gleichgewichtig, als gleichbedeutend gegenüber dem Außen zu erleben. Das kann man einüben. Also sich klar zu machen, dass es in der Welt nichts gibt, in meiner Welt gibt es nichts, was für mich wichtiger ist als ich selbst. Allerdings, und da sind ja sofort die Widersprüche, weil die Menschen meinen, dann bin ich ein nur auf mich bezogener. Nein, es gibt auch nichts, was weniger wichtig ist als ich. Ja, das heißt, alles, was für mich existiert, ist genauso bedeutend für mich, wie ich für mich bin. Dann heißt es, innen und außen sind in der Balance. Und wenn Sie diesen Zustand haben, dann stresst Sie nichts. Okay?
Und Sie wollen jetzt auf das Liebesgebot hier auch hinaus, auch das, was uns Gott ein Stück mitgegeben hat.
Ach so, nein, da wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht so hin. Sondern ich wollte vielmehr auf die Balancen hin. Das heißt, dass wenn wir also es schaffen in unserem Leben, wenn wir dafür sorgen, wenn wir das üben, uns sozusagen genauso in den Ring zu stellen, wie das Außen sich in den Ring stellt, dann kommt es sicher, kann man sagen, kommt es zu einem Kampf, wo beide in dem Ring sind, aber wo das ebenbürtige Partner sind. Okay? Und dann überwiegt mal das eine, mal das andere, aber im Prinzip ist es eine relativ gute Balance. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie nehmen einen Boxkampf, wo Sie auf die eine Seite einen Weltmeister stellen und auf die andere Seite stellen Sie einen Zehntklässler. ja, der vom Boxen auch nicht viel Ahnung hat und sagen, die sollen nun gescheit miteinander boxen, wird jeder sagen, das ist Schwachsinn. Ja? Wenn wir also einen gescheiten Kampf sehen wollen, dann brauchen wir zwei Boxer, die eine gewisse Ebenbürtigkeit haben. Oder jetzt, wenn man so sieht beim Fußball, nicht? Wenn die eine Mannschaft so klar der anderen überlegen ist, dann brauchen wir das Fußballspiel gar nicht angucken, ist einfach langweilig. Aber wenn da eine gewisse Balance dasteht zwischen den beiden, dann wird es spannend und dann ist die Möglichkeit, das Problem zu lösen. Das heißt, es geht also darum, dass wir lernen, unser Innen im Gegensatz zum Außen zu stärken. Und dafür gibt es ja sehr viele Methoden. Viele davon sind sehr aufwendig, zum Beispiel eben Meditation und so weiter, wo man sich eben sozusagen nach innen konzentriert und damit erreicht, sich ein Bewusstsein von dem Innen und von der Schönheit und der Stärke und der Größe klar zu machen als Gegenpol zu dem, was außen von einem gefordert wird. Und als weiteren Schritt gilt es dann eben, sich klar zu machen in dieser Balance, wofür bin ich eigentlich verantwortlich? Und da wird dann sehr klar, dass für das Außen bin ich nicht verantwortlich, ob es regnet oder nicht, da bin ich Gott sei Dank nicht für verantwortlich. Ja, und was das Leben von mir fordert, dafür bin ich auch nicht verantwortlich. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass ich beispielsweise mit meinen Talenten wuchere. Dass ich also meine Mitgift, das, was mein Schöpfer mir mit auf den Weg gegeben hat, dass ich das vertrete, dass ich das angemessen in die Welt einbringe. Und wenn ich mir diese Aufgabe sozusagen regelmäßig bewusst mache, dann wird es mir leichter fallen, balanciert zu leben, dann wird es mir leichter fallen, Erwartungen zu widerstehen, dann wird es mir leichter fallen, Nein zu sagen, wenn die Welt mehr von mir fordert, als ich überhaupt leisten kann oder als mir zuträglich ist. Tja, das ist ein Ding, ne? Wir können ja auch gleich eine Übung machen, die können Sie auch gleich mitnehmen. Das ist sozusagen auch der Einstieg in das Trovo-Training. Das ist eine Übung, wo wir innen einfach stärken. Und das können wir jetzt gleich machen. Das können Sie mitmachen, wenn Sie möchten. Dafür müssen Sie gar nichts anderes tun, als nach innen zu gehen. Nun werden Sie sagen, ja, nach innen gehen, das klingt ja wunderbar, aber wie soll denn das gehen? Wie macht man das? Da habe ich keine Ahnung von. Mich auf außen zu fokussieren, das ist ja in Ordnung und leicht, aber nach innen erscheint es vielen schwierig. Und da sage ich Ihnen, es ist ganz einfach. Sie achten einfach, Sie beobachten einfach mal Ihre Atmung. Das ist nämlich ein inneres Geschehen. Und zwar nur 3 Atemzüge lang gucken Sie dorthin. Und das machen Sie jetzt. Okay. Sie werden merken, wenn Sie jetzt auf sich achten, dass plötzlich das Außen weniger Gewicht hat. Weil Sie sich nach innen konzentriert haben und dabei haben Sie dann natürlich auch bemerkt, dass in Ihnen Dinge hervorragend funktionieren, für die Sie nichts tun müssen, die aber für Ihr Überleben von grundlegender Bedeutung sind, nämlich dass Sie atmen. Das zum Beispiel ist ein Zugang, wie man anfangen kann, sich unempfindlicher gegen Stress zu machen. Und diese Übung können Sie jederzeit machen, wenn ein Stressor auf Sie zukommt.
Einfach tief durchatmen?
Nein, nicht tief durchatmen, nur die Atmung beobachten, einfach nur hingucken.
Was ist der Unterschied, Dr. Davolowski?
Das eine ist, ich greife in das körperliche Geschehen ein, ich mache etwas. Wenn ich im Stress bin, dann bin ich sowieso im Handeln. Mhm. Und das Handeln ist nicht ausreichend und so weiter. Und jetzt soll ich zusätzlich noch etwas machen. Das ist doch eher eine Überforderung. Es ist auch ein Weg, das ist richtig, aber es ist vielleicht ein schwieriger Weg. Es ist doch viel einfacher, nichts zu machen, als einfach nach innen zu gehen, indem ich zugucke, wie mein Körper atmet. Mehr nicht. Probieren Sie es aus. Sie werden überrascht sein.
Gut, wir sprechen ja hier in der Alltagswerkstatt über Stress, wie wir Stress bewältigen können. Ein Weg, Stress zu bewältigen, ist das Trovo-Training, entwickelt von unserem Gast Dr. Jakob Derbolowski zusammen mit seinem Vater Udo Derbolowski. Herr Dr. Derbolowski, vielleicht noch mal 2-3 Worte zum Trovo-Training, bevor wir jetzt mit unseren Hörern noch ins Gespräch kommen.
Naja, die Frage ist, gibt es eben Methoden, dass ich mich besser in die Balance bringe? Gibt es Methoden, dass ich sozusagen mehr in Eutonie, das heißt also nicht in Überspannung, aber auch nicht in Laschheit lebe? Gibt es Methoden, die mir sozusagen das nötige Gegengewicht gegen diese Anforderungen ermöglichen? Und da kann man eben sagen, da gibt es eine ganze Reihe von Methoden, die an verschiedenen Dingen ansetzen. Eine hatte ich schon gesagt, also Meditation oder Gebet, oder gibt es viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, und das ist die, die ich eben anwende, ist das von mir entwickelte Trofo-Training, das sich bewährt hat. Und zwar deswegen auch bewährt hat, weil es a. leicht zu erlernen ist und b. Wenn man es denn regelmäßig einübt oder regelmäßig macht, pro Tag nur dreimal eine Minute beansprucht. Und das ist selbst für Menschen, die sich gestresst fühlen, noch machbar. Gerade noch.
Gleich geht's weiter hier in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb. Wir sind wieder live auf Sendung hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Zuhörer. Alltagswerkstatt, kann man sich gegen Stress immunisieren? Ja, und auch so eine Radiosendung, die kann einen schon in Stress bringen. Und Stress ist nicht immer etwas Negatives, sondern Stress kann uns dabei behilflich sein, nach vorne zu blicken, in Aktion zu treten, etwas zu tun. Stressmechanismen in unserem Inneren können lebenswichtig sein, um auch gefährlichen Situationen zu entfliehen. Doch heute sprechen wir über etwas anderes, nämlich Stress in der Arbeitswelt, im Alltäglichen.
Naja, es ist heute auch nicht mehr so ganz so üblich mit dem Stress. Normal verstehen wir heute unter Stress den negativen Stress, den Dysstress. Das, was als positiver Stress, als Herausforderung, als lebensnotwendige Sache verstanden wird. Und dazu gehören eben auch die akuten Herausforderungen, zum Beispiel, dass gesagt wird, jetzt sind noch 10 Sekunden bis zur Sendung. Das sind natürlich Dinge, wo gewisser Druck entsteht, der auch notwendig ist zum Leben. Wenn wir also hier gegen Stress immunisieren wollen, dann sprechen wir von dem negativen Stress. Und negativer Stress ist in der Regel ein Stress, der von innen herauskommend uns dauerhaft belastet. Zu dem Versagen der Systeme führt dieser Stress, wenn er eben chronisch wird. Wenn wir uns zum Beispiel unentwegt bedroht fühlen oder von vielen Seiten, dann befinden wir uns ständig in einem Alarmzustand, und dieser Alarmzustand ermöglicht nicht mehr zu regenerieren, das heißt, die Speicher werden leer. Und heute ist es eben modern zu lernen, die Widerstandsfähigkeit zu steigern, die Widerstandskraft, man nennt das Resilienz, dass wir eben nicht alle werden, sondern immer wieder die Speicher füllen und gelassen einigermaßen mit dem Leben umgehen, aber eben auch nicht so gelassen, dass es langweilig wird. Das wäre eine wichtige Geschichte. Nun können wir uns natürlich fragen, was heißt eben eigentlich Stress oder was für eine Bedrohung? Also Stress ist Umgang mit Bedrohung. Was kann ich tun? Nun, möglicherweise, es wird immer gesagt, man kann die Bedrohung reduzieren. Wenn man aber die Bedrohung im Außen reduziert, hat man ein Problem, weil Stress etwas von innen ist und es wird dann die Leute nicht so treffen. Es kommt also vielmehr darauf an, die Bedrohung aus dem Innen heraus zu reduzieren, dann wird man die im Außen sowieso, die werden dem von selbst folgen. Das heißt, es geht eben darum, sich mal zu fragen, was bedroht mich eigentlich und warum fühle ich mich eigentlich gestresst? Und dann stellt man eben fest, eigentlich fühlt man sich ja nur unter Druck, wenn man Anerkennung möchte, wenn man Zuwendung möchte, wenn man von anderen anerkannt werden will, dann entsteht das, was wir Stress machen, meinen. Das ist also auch, was Sie angeschnitten haben, hatten zu Anfang im Berufsleben. Wenn ich von meinen Vorgesetzten, von meiner Firma oder so Anerkennung möchte, dann kann das zur Folge haben, dass ich mich überfordere. Ja, dass ich sage, eben die mögen mich eigentlich nur oder die würdigen mich nur oder die schmeißen mich nicht raus, wenn ich so bin, wie die mich haben möchten. Und wenn ich das leiste, was sie mal testhalber von mir fordern. Ja? Wenn ich diese, dieses reduzieren kann. Wenn ich zum Beispiel sagen kann, das hatten wir vorhin auch, ob die mich rausschmeißen oder nicht, kann nicht das primäre Motiv meines Handelns sein, sondern das primäre Motiv meines Handelns ist die mir vom Schöpfer mitgegebene Mitgift zu verwirklichen. Und ob ich das in dieser Firma tue oder in einer anderen, ist eigentlich egal. Dann werde ich freier davon. Und dann erlebe ich zum Beispiel bestimmte Forderungen, die über meine Kräfte gehen, so dass ich meinem Chef sage, es ist sehr nett, dass Sie das fordern. Ich jedenfalls werde das nicht leisten, weil es mich überfordert. Und wenn es mich überfordert, macht es mich krank. Und dann haben Sie natürlich, Herr Chef, einen kranken Mitarbeiter. Und ich glaube nicht, dass Sie das wollen. Und dann wird der Chef sagen, na ja, gut, man kann es ja mal versuchen. Aber ich sehe das schon ein, das ist okay, also müssen wir einen anderen Weg finden.
Und welche Wege Sie vielleicht gefunden haben, aus innerem Stress, aus innerer Anspannung herauszukommen, das haben wir Sie gefragt. Und jetzt habe ich Herrn Kaisinger aus Augsburg am Telefon. Grüß Sie, Gott.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen.
Herr Dabolowski, Sie haben jetzt meine Frage fast schon die Antwort gegeben in den letzten Minuten. Und zwar, es geht um die berufliche Situation, dass, wie gesagt, der Chef einfach zu viel fordert. Man ist schon, man ist schon in einem bestimmten Stresslevel drin, ständig. Man arbeitet, sage ich schon, 9 und 10 Stunden. Und dann kommt die Situation, dass der Chef Nachmittag um 3 kommt,
ja,
mit einer Aufgabe und sagt, ja, muss heute noch erledigt werden.
Richtig, ja.
Und wenn sie so fragend anschauen und sagt, naja, dann bleiben sie halt da und wenn es sein muss, bis 10.
Ja.
Jetzt haben Sie ja schon die Antwort gegeben, was ich dann dem Chef sagen kann.
Ja.
Das leider, meiner Meinung nach, ist die Geschäfts- und Berufssituation so, dass der Chef nicht so verständig reagiert, wie Sie es gerade gesagt haben, sondern der sagt, dann suche ich mir einen anderen Mitarbeiter.
Ja, ja, na klar, man versuchen tut man es immer.
Und bei der nächsten Entlassungswelle sind Sie vielleicht dabei?
Ich glaube das nicht. Aber das ist ja meine Vorstellung. Die Frage ist eben die, dass die Welt von uns grenzwertig von uns fordert, ist eigentlich normal. Dass ein Chef Interesse hat, dass die Firma möglichst viel produziert und möglichst erfolgreich ist, ist auch normal.
Ja.
Und dafür guckt sie, wie kann ich die Sachen möglichst optimal auslasten.
Mhm.
Also auch die Mitarbeiter. Okay?
Ja. Es ist aber so, also...
Moment, ich weiß es ja. Ja, also sagt er sich, ich fordere mal von dem etwas mehr, als ich annehme, dass man in der Zeiteinheit leisten kann.
Mhm.
Okay? Und gucke, was passiert. So, und jetzt ist der Mitarbeiter derjenige, der sagt, ich möchte, dass der Chef und die Firma mich mögen.
Ja.
Also, wenn der Chef sowas fordert in der Zeit, dann wird er das schon wissen, er wird Recht haben, dass man das leisten kann in der Zeit. Sie stellen aber fest, dass sie das nicht leisten können und fühlen sich jetzt schon als beginnender Versager. Damit das aber keiner merkt, opfern sie nun ihre Freizeit und arbeiten in ihrer Freizeit.
Mhm.
Das sagen Sie aber keinem, weil würden Sie das sagen, wären Sie ein Versager.
Ja,
okay?
In der Abteilung, in der ich gearbeitet habe, haben sehr viele länger gearbeitet.
Ja, ich darf mal das zu Ende führen, eben weil dann wird Ihnen das, glaube ich, klar. Ja, Sie gehen also nicht hin und sagen, ich arbeite mehr und so weiter, um das zu schaffen. Nun erlebt der Chef, ja, der Mitarbeiter schafft ja viel mehr in der Zeit, als ich gedacht habe. Also fordere ich noch mehr von ihm.
Ja, dann wird noch mehr aufgeben.
Und genauso ist dieser Mechanismus. Das, was ich also in meiner Wirtschaftsberatungstätigkeit immer wieder erlebe, ist, dass der Rückmeldungsmechanismus verzerrt wird.
Mhm.
Das heißt, die Chefs erfahren gar nicht mehr, was man leisten kann.
Da mögen Sie wohl recht haben. Das denke ich, dass man sich überfordert. Man möchte nicht unbedingt der Firma oder dem Chef gefallen, sondern es ist einfach im Hinterkopf die Angst drin, dass man seinen Job verliert.
Ja, das ist das Gleiche. Man möchte der Firma gefallen, weil wenn man ihr nicht gefällt, fliegt man raus.
Ja, ja, genau.
Okay?
Mhm.
Und deswegen meint man, man muss sich verwiegen, verbrauchen und das bloß nicht zeigen und zeigen, dass die unsinnigsten Forderungen der Chefs erfüllbar sind. Und dann lernen die Chefs, so ist das.
Ja, das ist
und stellen immer unsinnigere Forderungen.
Das wird immer mehr, ja.
Richtig. Genau. Und der Betreffende aber, der fühlt sich zunehmend als Versager, weil er natürlich immer weniger das fertigbringt. Und jetzt kommt er in Angst und Enge und das ist Quatsch. Das heißt, Der Feedback-Mechanismus heißt eigentlich, dass man dem Chef sagt, wenn er mehr fordert als geht, Chef, das geht nicht.
Ja.
Okay? Aber nicht im Sinne von, Chef, du bist blöd, wieso gibst du mir eine Aufgabe, die nicht leistbar ist? Sondern sagen, ich kann verstehen, dass sie die Aufgabe geben. Ich stelle fest, ich jedenfalls kann das nicht leisten. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich als Mitarbeiter gesund bleibe. Selber, ja. Und insofern muss ich Ihnen sagen, um gesund zu bleiben, kann ich das nicht machen.
Ja gut, man muss es so probieren, wie Sie es sagen.
So ist es.
Und mal schauen, wie die Rückmeldung ist.
Und wenn das mehrere tun, die Chefs sind, wollen doch auch Erfolg haben. Erfolg haben sie aber nur, wenn die Mitarbeiter, wenn es ihnen gut geht.
Ja, das ist das leider Gottes oft nicht der Fall, dass da einige mitmachen, weil wie gesagt, Einigkeit wird ja stark machen, ne?
Ja, aber es sind eben die meisten, haben sehr große Angst davor, eben nicht gemocht zu werden. Und deswegen verbiegen sie sich lieber. Und sie sind nicht stolz darauf, so zu sein, wie ihr Schöpfer sie nun geschaffen hat, und vertreten das mit Würde und angemessen.
Okay.
Okay?
Danke für
ich drücke Ihnen die Daumen. Ja?
Vielen Dank.
Achso, Sie hatten noch eine Frage gestellt mit Entlassen.
Ja, ja, ja.
Ich kann Ihnen sagen, aus meiner Erfahrung, dass wenn die Frage nach Entlassungen gestellt wird, dann sind es sehr häufig die, die gefügig sind, die als Erste entlassen werden.
Mhm.
Und zwar deshalb, weil man von denen keinen Ärger kriegt.
Ja, da haben sie auch wieder.
Aber der seine Partei vertritt, wenn sie den entlassen, dann wissen die schon, oh, da kriege ich womöglich einen Prozess oder da habe ich Schwierigkeiten. Den lassen wir mal lieber drin.
Mhm. Gut.
Ja, okay.
Bedanke mich.
Bitteschön.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Was ich da auch heraushöre, Herr Dr. Derbolowski, das ist, wenn ich wirklich sage, ja, ich kann mich gegen Stress immunisieren, Stress macht ja auch Ängste. Das heißt also, wenn ich mich meinen Ängsten stelle, dass ich damit auch an meinem Vertrauen, auch meinem Gottvertrauen immer wieder arbeiten muss, hört sich jetzt so nach Arbeiten an.
Aber ist auch Arbeit. Aber Sie haben da so einen Punkt gesagt, der psychologisch so in zu sein scheint. Ich muss mich meinen Ängsten stellen. Also ich möchte das nicht, weil die ängstigen mich ja schon so. Also will ich mich denen gar nicht stellen. Ich möchte sie lieber nicht haben. Und deswegen würde ich eben eher resilienzmäßig oder ressourcenorientiert mäßig, würde ich lieber gucken, was kann ich denn tun, damit ich weniger Ängste habe. Okay? Also mich interessiert gar nicht, wovor ich überall Angst habe, sondern die Frage heißt, gibt es ein Mittel, mich sozusagen gegen Angst etwas zu immunisieren, zu stärken. Ja, das gibt es. Und das Mittel heißt Selbstbewusstsein, zum Beispiel durch Körperbewusstsein, wie wir es im Trophotraining fördern. Also zu sich Ja zu sagen oder wie der Buchtitel heißt, liebenswert bist du immer. Wenn mir klar ist, dass ich immer liebenswert bin, egal was ich leiste, weil ich ein Geschöpf Gottes bin, zum Beispiel, dann kann mich eigentlich gar nichts ängstigen. Verstehen Sie, das ist der Punkt. Also brauche ich mich den Ängsten gar nicht zu stellen, ja, wie das oft so vorgeschlagen wird. Und da muss man durch. Ich finde das entsetzlich, den Gedanken. Ich möchte das nicht. Aber es führt in vielen Fällen natürlich auch zum Ziel. Ich sage lieber, wie kann ich mich so stärken, dass die Ängste keine Rolle mehr spielen. Oder eine jedenfalls nicht so große Rolle, dass sie mein Leben wesentlich einschränken.
Machen wir weiter mit Frau Fischer aus München. Grüß Sie Gott, Frau Fischer.
Ja, grüß Gott. Ich hoffe, Sie hören mich gut.
Sehr gut.
Ja, danke. Und zwar bin ich einer anderen Dauerstressbelastung ausgesetzt und ich wollte jetzt wissen, ob man durch geistige Übung, durch geistigen Schutz und durch Ihr Training, so wie Sie es geschildert haben, mich zu wappnen. Und zwar bin ich sehr strahlengeschädigt, habe also etliche Mobilfunkmasten um meine Wohnung rum. Und seit über 20 Jahren. Und bin mittlerweile so hypersensibel, dass ich überhaupt keine Strahlung, auch den Hausstrom nicht mehr verkrafte. Meine Schutzmaßnahmen sind also auf der äußeren Ebene, dass ich Abschirm, Baldachin habe über meinem Bett, Abschirmkleidung und dass ich vermeide. Und auf der geistigen Ebene, und das ist jetzt meine gezielte Frage, mir hat der Neurologe gesagt, die Mönche von Hiroshima, die haben diese Explosion überstanden in unmittelbarer Nähe, weil sie viel gebetet haben. Und ich bete auch sehr viel und mache mir einen Schutzmantel aus dem Licht und der Liebe Christi. Und
ja, aber also für mich müssen Sie das gar nicht selber machen, sondern Sie haben Ihren Schutzengel vielleicht.
Ja.
Vielleicht mit dem in Kontakt zum Beispiel zu treten, das kann man machen, wenn man davon ausgeht, dass Gott einen sowieso schützt.
Ja.
In dieser Welt. Dann kann einem eigentlich gar nicht viel was anhaben.
Ja,
verstehen und Sie das, das was Sie meinen?
Dass man dieser zerstörerischen Strahlung, die da auf mich also ein.
Was halten Sie denn für mächtiger, Gott oder die Strahlung?
Ja, ich sage immer, Christus ist stärker, Gott
sehen
ist
Sie?
Stärker.
Sehen Sie?
Aber ich zittere dann so und ich kann mit meinen Talenten dann leider nicht mehr wuchern,
ja.
Gell?
Ja, die Gott. Frage ist, unser Glaube ist eben schwach, nicht? Ja?
Aber ich könnte grundsätzlich, so wie die Mönche,
so ist es.
Mit gestärktem Glauben diese Situation durchstehen.
Ihr Gott wird Sie, wenn Sie meinen, dass er Ihnen wohlgesonnen ist, Ihnen helfen, Ihre Aufgaben zu erfüllen.
Danke, Sie haben mir Mut gemacht.
Bitteschön. Sie haben auch noch ein wichtiges Thema hingewiesen, was hier vielleicht gerade bei diesem Sender erwähnt gehört, dass natürlich Glauben auch ein Stressor sein kann. Nämlich, dass die Forderungen, die der Glaube an einen stellt, von einem selbst als unerfüllbar oder als unerfüllbar, als nicht erfüllbar, als nicht korrekt erfüllbar erlebt werden. Und jemand, der seinen Glauben so erlebt, er hat natürlich eine gewisse Schwierigkeit, die Gnade Gottes darin zu erkennen. Und er hat die Situation, dass er sich tatsächlich unter chronischem Stress befindet.
Und das ist bei mir nicht der Fall.
Nein, ich habe nicht von Ihnen da gesprochen. Ich habe nur, weil Sie das Thema Gott geworfen hatten, fiel mir dieser andere Gedanke noch ein. Er hatte aber nichts mit Ihrer Frage zu tun. Okay? Ja. Also ich wollte das nur mal gesagt haben, dass man alles zu Stressoren machen kann. Auch Gott, auch den Glauben. Und da muss man eben sehen, diesen Druck, sich nicht geliebt zu fühlen, zum Beispiel, wenn man bestimmte Bedingungen nicht erfüllt, wie kann man dem auskommen? Und die Psychopädie ist zum Beispiel eben eine Methode, wo man lernt, dass man immer liebenswert ist. Wo man lernt, sich selbst die Zuwendung, die Anerkennung zu geben, die man von anderen erwartet. Die anderen geben sie einem nicht, wenn man erwachsen ist. Das ist eine kindliche Haltung. In der kindlichen Haltung sagt man, ich erwarte zum Beispiel von meinen Chefs, von meinen Vorgesetzten, dass sie grundsätzlich nur das von mir wollen, was ich innerhalb meiner Komfortzone leisten kann. Und wenn sie mehr fordern, dann bin ich schon ein bisschen mucksch. Aber als erwachsener Mensch muss ich eben sagen, naja, das kann ich leisten, das kann ich nicht leisten. Das ist wie wenn sie einen Auftrag kriegen und sie sagen, das geht nicht. Dann werden sie auch sagen, das geht nicht. Jetzt haben Sie vielleicht Angst davor, dass Sie verhungern, wenn Sie den Auftrag nicht kriegen. Also auch fehlendes Gottvertrauen. Und sagen das nicht, dass das nicht geht. Und jetzt kommen Sie unter Termindruck. Denken Sie an nur ein Beispiel, Flughafen Berlin. Jetzt kommen Sie unter Termindruck, das Ganze ist nicht leistbar, alle sind sauer und es wird insgesamt furchtbar teuer und schlimm. Anstatt, dass man gleich von vornherein sagt, das, was da man an Vorstellungen hat, das da rauskommt, geht eben nicht. Ja, das wäre doch viel einfacher. Dann gibt es gar keinen Ärger und dann könnte man sagen, gut, was geht denn? Mhm. Und dann macht man das, was geht.
Also das heißt auch eine ehrliche Kommunikation miteinander und auch das Vertrauen, dass ich ehrlich sein kann, ehrlich sein darf und dass ich, wenn ich ehrlich bin, nicht verkehrt bin.
Auch ohne das Vertrauen darf ich das tun. Ich darf das einfach tun. Ich meine, die Frage ist, was ich dem Herrn da sagte. Es geht natürlich, dass ich das in angemessener Form sage. Wenn ich dem Chef sage, du bist blöd, was du da mit mir machst und mich angegriffen fühle und das im emotionalen Clinch ist, dann funktioniert das nicht. Aber wenn ich ganz sachlich sage, also, was nicht geht, geht nicht. Ja, so ist das einfach. Aber ich bin gewillt, nach Lösungen zu suchen mit Ihnen.
Mhm.
Ja, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Und das ist das Thema eben Rückmeldung. Und wenn wir in einer Welt leben, wo die Rückmeldungen abgepuffert werden, zum Beispiel bei...
Oder vielleicht auch aufgewachsen sind, Herr Dr. Derbe.
Zum Beispiel bei Kindern, denen die Eltern alles abnehmen und gleichzeitig erwarten, dass die Kinder lebenstüchtig sind. Ein Beispiel hatte ich gestern von einer Lehrerin, wo eben sozusagen, wenn die Kinder in irgendeiner Weise versagen, die Eltern sofort für ihre Kinder kämpfen bei den Lehrern und den Kindern gar keine Chance geben, sich selbst auch zu behaupten und zu bewähren. Ja, dann ist das natürlich nachher kein Wunder. Dann werden zwar in der Schule diese Kinder durchkommen, weil die Eltern eben natürlich für sie kämpfen. Aber wenn sie dann allein sind auf freier Wildbahn sozusagen, dann haben sie nichts gelernt, wie man sich durchsetzt, wie man sowas macht. Und dann ziehen sie sich in eine Welt zurück, wo sie dauernd unter Stress sind und alles sie stresst und sie werden krank. Und das ist doch eigentlich schade um diese wertvollen Menschen.
Frau Hempel aus Frankfurt, Sie warten schon einen Moment. Hallo, ja, grüß Gott.
Grüß Gott und der Familie Horeb, auch ein schönes Grüß Gott. Und Herr Derwalowski, ist das richtig ausgesprochen?
Derwalowski, ja.
Derwalowski.
Ja, genau.
Also, bei mir ist es so, dass ich sage, das ist nicht eine Antwort auf das, was Sie nur sagen, sondern ich sage, es heißt, sprich nur ein Wort und ich werde wieder gesund. Und daran halte ich mich.
Ja, sehr gut.
Ich bin zwar auch gefordert. Das ist aber im Leben so, dass wir ja ohne diese Forderung gar nicht reif werden.
Völlige Zustimmung.
Ja, und durch diese Reife, die wir haben, werden wir auch Erwachsener. Und wenn man das natürlich überträgt, ich habe auch meinen Kindern gesagt, so, jetzt seid ihr abgenabelt, jetzt müsst ihr selber wissen, was ihr macht. Aber das heißt, ihr müsst das immer so machen, dass ihr auch Freude daran habt.
Und dass ihr gewillt seid, dafür die Verantwortung zu tragen.
So ist es und das habe ich gesagt. Und sicher, wissen Sie, jeder bringt hier etwas ganz, ganz anderes mit. Nicht nur die Eltern sind es, sondern der Geist selber, der dort mitweht und mitgestaltet. Und wenn das dann da ist, dann wundern sich die Eltern, das hat er überhaupt nicht von mir. Und der Vater sagt, ja, aber auch nicht von mir. Woher hat er denn das, ja?
Ja, ja, ja?
Und dann muss man immer wieder sagen, ja, Gottes Geist weht ja überall. Und Gottes Segen auch,
und,
ja?
Ja, und Gottes Wege sind für uns eben nicht immer ergründlich.
So ist es, ja, genau. Und manchmal denkt man, oh, man ist also völlig im Nachteil. Und auf einmal, nach einer Weile, dann ändert sich das Bild und dann sind sie im Vorteil.
So ist es. Das heißt, es kommt immer auf die Betrachtungsweise drauf an.
Ja, genau. Und wissen Sie, ich habe also auch gelernt, mit diesem Stress, was dein Mann dort gesagt hat, umzugehen. Ja. Aber letztlich war das die Konsequenz, dass man ins Spülwasser mir Scherben gemacht hat, ja, damit ich mich verletze. Das war also der Höhepunkt. Ich will das nicht groß erzählen.
Naja, klar, das ist mir schon klar.
Aber dann, ja, da haben dann die Leute gesagt, was wollen Sie eigentlich vom Amt? Sie sind zwar jetzt in 2-3 Tagen 63, aber wollen Sie Ihr Leben aufs Spiel setzen? Da habe ich gesagt, nein, na dann gehen Sie.
Eben.
Und dann muss ich auf 3 Jahre eben verzichten.
So ist es. Ja? Das Leben ist Das Leben ist eben so, dass ich für mich die Verantwortung tragen muss und auch letztlich gefragt werde, ob ich sie getragen habe. Das heißt, ich werde nachher am Lebensende nicht gefragt werden, ob ich anderen gefallen habe, sondern ich werde gefragt, ob ich ich gewesen bin. Also herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
Dankeschön, Frau Hempel, für Ihren Anruf.
Danke auch. Und es ist für mich eine Freude, dass Sie mich bestätigt haben.
Okay.
Gut, dankeschön nochmal, Frau Hempel. Aus Frankfurt war das jetzt gerade. Wir gehen jetzt langsam schon dem Ende entgegen von unserer Alltagswerkstatt. Frau Gries aus Herne, Sie darf ich noch herzlich begrüßen.
Ja, guten Morgen. Grüß Gott, Herr Derwalowski. Ich habe auch noch einen Fall zu berichten. Mhm. Und zwar, ich hatte jetzt ein Jahr als Pfarrsekretärin gearbeitet und ich hatte nur 20 Stunden die Woche gehabt. Mhm. Und vor mir war die Sekretärin, die waren 2 Personen, sie haben sich die Stelle geteilt.
Ja.
Und es war sehr viel zu tun und ich habe dann immer nach und nach erfahren, dass die beiden Damen vor mir, die haben da noch zusätzlich Überstunden gemacht, ja. Ehrenamtlich. Ja. Und ich habe am Anfang auch sehr viel Überstunden investiert, ja. Um das einfach alles können zu lernen. Ja. Und dann habe ich meinem Chef immer wieder gesagt, dass es ist einfach zu viel für eine Person. Ja. Und außerdem, wenn ich nicht da bin, dann bleibt die Arbeit liegen. Und dann ja. muss ich das nachholen. Und aber dann am Ende war das immer so, dass ich da überfordert war. Dabei war das nicht der Fall, nur ich hatte einfach zu wenig Stunden und ja. ich wollte nicht auf ewig die Überstunden machen. Mhm. Und waren auch die frühere Sekretärin, sie hat mir zum Beispiel erzählt, dass früher waren viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die geholfen haben. Ja, und jetzt, ich habe das alles bekommen.
Ja, und der Chef hat probiert, ob sie das hinkriegen und er hat gesehen, sie kriegen das hin.
Ja.
Das haben sie ihm beigebracht.
Ja,
und nun
aber
müssen
dann,
sie zurückrudern.
Ja, und dann habe ich ihm aber auch das argumentiert, dass das kein Dauerzustand sein kann. Ja. Und entweder er sucht jemanden ehrenamtlich, mhm. der mir hilft, oder irgendwas muss liegen bleiben.
Genau, so ist es.
Ja, und
das hat ihm nicht gefallen.
Nee, und dann, ich hatte klar. Nur einen Jahresvertrag und mir war auch klar, dann werde ich gehen. Und,
ja.
Aber was mich jetzt vielleicht nicht ärgert, aber macht mich traurig und enttäuscht, dass ja, er erzählt jetzt allem und das heißt jetzt, ich war überfordert, ich war nicht geeignet und das stimmt gar nicht.
Ja, aber sehen Sie, das sind so die Mechanismen, die man dann im Einzelnen angucken muss, wo die Frage ist, wo fehlen eigentlich die Feedback-Mechanismen? Ja, also diese Rückkopplung. Vermutlich haben Sie dem Chef nicht gleich zu Anfang gesagt, dass das, was er fordert, gar nicht geht. Sondern Sie haben sich bemüht, ihm zu zeigen, dass es doch geht, bis Sie selbst festgestellt haben, dass es nicht geht. Ja, und dass Sie dafür Ihre Freizeit opfern. Und da zurückzurudern, ist sehr schwierig.
Und okay. es dann noch auszuhalten, Herr Dr. Derbelowski, dass jemand vielleicht von der Situation eine andere Wahrnehmung hat als man selber oder dann die Wahrheit sozusagen verzerrt.
Es ist und, wirklich eine schwierige Sache und da braucht ja. man dann in so einem speziellen Fall eventuell dann mal eine Beratung.
Mhm.
Und dazu kommen ja auch viele Menschen dann.
Dankeschön, Frau Gries aus Herne. Vielleicht, dass wir jetzt noch mal zusammenfassen. Kann man sich gegen Stress immunisieren? Wenn ja, wie? Und vielleicht auch, was mir so auffällt, es ist ein Thema, Herr Dr. Derbolowski, was in ganz viele Lebensbereiche hineingeht, nämlich in alle, die uns Menschen ausmachen, nämlich wir sind ein Leibwesen, wir haben eine Seele, wo sich alles niederschreibt, was wir im Leben erlebt haben, aber es gibt auch noch ein geistliches Leben. Und gerade als Christ, wo man ja gerne auch gefallen möchte und wo man auch ja mit Gottes Hilfe sagt, ich bin gern mal bereit, auch über Grenzen zu gehen, Stress auszuhalten. Ich bin vielleicht bereit, mich auch ein bisschen strenger vielleicht gegen Stress zu immunisieren. Dass ich vielleicht
das macht ja schon wieder Stress, sich strenger zu immunisieren.
Ja, aber gut, auch als Christ, das haben Sie ja eben schon kurz angesprochen, ist man vor dem Leistungsdenken nicht gefeit, auch wenn wir wissen, dass wir wunderbar von Gott geschaffene Wesen sind.
Naja, was müsste ich denn tun, um Gott zu gefallen, wäre dann die Frage, nicht
ja.
wahr? Und da ist eben sehr merkwürdig, was für Antworten wir darauf finden. Die für mich einfachste Antwort ist die, die heißt, werde der oder sei der, der du bist. Und vertritt das mit Würde und mit Wertschätzung. Also auch stehe zu deiner Leistungsfähigkeit, soweit sie eben geht, zu deinem Können, zu deinem So-Sein in angemessener Weise. Das heißt also auch, respektiere gleichzeitig, dass andere eben auch auf ihre Weise so sind und in irgendeiner Weise da zusammenkommen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Wenn Gott mich geschaffen hat, dann will er mich so, wie er mich geschaffen hat und nicht so, wie andere mir sagen, dass ich zu sein habe oder wie ich mir selber auch sage, wie ich zu sein habe. Das heißt, ein wesentlicher Weg, sich gegen Stress resistenter zu machen, ist, zu sich selbst Ja zu sagen, sich selbst wertzuschätzen, sich zu achten, sich als das Wertvollste zu sehen, was man überhaupt hat im Leben. Das eigene Leben, den eigenen Körper und so weiter. Und damit selbstbewusst und selbstverantwortlich umzugehen. Und das Zweite ist, dass man da etwas reduziert, in der Vergangenheit oder in der Gegenwart zu leben, wie ich in einem anderen Buch auch mal beschrieben habe, Nämlich, indem man im Jetzt und Hier lebt und sich der Realität einfach stellt, ohne sich auszumalen, was da alles Schreckliches ist und so weiter. Und natürlich eben die Balancen stärken. Also auch wir leben nach extrovertiert. Mein Programm heißt Trophotraining, weil Trop ist ein Zustand, es bezeichnet etwas, wo man sich von innen heraus ernährt, stärkt. Das heißt, dass wir dafür sorgen, dass wir auch genügend Zeit zur Entspannung, aber auch Zeit zur Muße haben, dass wir unserem Körper die Zeit geben, dass wir uns wieder bewusst machen, was innen ist, um diesem übergewichtigen Außen, das von überall aus uns anmutet und auf uns eindringt, Paroli zu bieten und es in eine angemessene Balance zu bringen. Das heißt also, man kann sich in gewissem Grad immunisieren, wenn man sich vorbeugend immer wieder bewusst macht, dass man liebenswert ist, so wie man ist. Dass zum Beispiel man von einem Schöpfer geliebt und geschützt wird, was auch passiert, wenn man sich diese Dinge regelmäßig bewusst macht und sich nicht gleichzeitig noch vom Glauben her einen Zusatzstress macht, indem man sagt, ich kann das nicht so erfüllen, ich bin nicht gut genug und so weiter, dann wird einem das helfen, sodass es eben möglich, dass man möglichst ebenbürtig wird, also gleichermaßen gültig lebt. Und dafür gibt es eben eine Reihe von Methoden und meine ist halt die des Trophotrainings, weil sie einfach, Entschuldigung, weil sie einfach kurz und effizient ist und uns mehr Bewusstsein schafft von dem Wunder, das wir jeden Tag für uns zur Verfügung haben. Dieses unglaublich, unvorstellbar schöne Gebilde, in dem die Dinge so unglaublich gut funktionieren, die viel komplexer sind als all die Dinge im Außen. Und wenn wir aufhören, versuchen, anderen zu gefallen, sondern der zu sein, der wir sind. Ich denke, dass das unserem Schöpfer so gefällt. Dann hat man sich etwas immunisiert, man hat seine Widerstandsfähigkeit gegen die Reize, gegen die Stressoren gestärkt. Und geht gelassener durch die Welt.
Dankeschön, Herr Dr. Derwolowski. Und wenn Sie sagen, dass Sie jetzt neugierig geworden sind auf die Bücher auch von Herrn Dr. Derwolowski, auf die Schriften, auf das Trophotraining, so fühle ich mich wohl, 7 Meilensteine zu zielgerichteter Entspannung. Alle Bücher können Sie beim Hörerservice erfragen oder Sie gehen auf unsere Homepage horeb.org. Wenn Sie in der Suchmaschine im Internet nach Derwolowskis suchen, dann kommen Sie auch auf die Homepage von Herrn Dr. Derwolowski. Ein Seminar, ein Nachmittagsworkshop, Seminar Einführung ins Trophotraining gibt es am 11. Juli in Germering bei München. Informationen dazu auf unserer Homepage horeb.org oder beim Hörerservice. Die Rufnummer, das ist die 08328 921 110. Soweit die Informationen. Diese Sendung, die Alltagswerkstatt, kann wie immer auch als CD bestellt werden oder auch heruntergeladen werden von unserem Podcast-Angebot. Alle Sendungen bei Radio Horeb, fast alle, sind auch nochmal herunterzuladen. Gehen Sie dazu auf horeb.org und dann finden Sie in der oberen Leiste die Rubrik Podcast. Soweit die Alltagswerkstatt. Danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Danke nochmal an Sie auch, Herr Dr. Derwolowski, dass Sie
uns gesprochen haben. Dankeschön auch, Frau Böhler.
Und alles Gute für Sie, liebe Zuhörer. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76155515. Ich wiederhole 76155515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.